Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir gucken noch ins Wort Gottes und feiern noch das Abendmahl zusammen. Und da ich auch gelernt habe von einem Freund aus Schottland, der mir gesagt hat, Iris, blessed are the flexible. Gesegnet sind die Flexiblen. Das steht jetzt nicht in der Bergpredigt. Aber mein Leben hat mir gezeigt, dass das stimmt, dass man manchmal improvisieren muss. Und darum springen wir jetzt ein bisschen einfach in den Gedanken, die ich für heute Morgen uns mitgebracht habe. Wer die Predigtankündigung gesehen hat auf Facebook oder sonst wo, der weiß, die Predigt heißt Der Auftrag der 97%. Das ist ein bisschen ein eigenartiger Titel, könntest du jetzt denken. Den habe ich nicht selber erfunden, den habe ich aus einem Buch, das ich gelesen habe, das ist ganz nett. Der Auftrag der 97%, kennt das einer von euch, von Robert Fraser? Keiner? Gut. Zwei Bibelstellen, wenn du deine Bibel dabei hast und gerne wissen willst, worüber wir reden. Es ist super, selber die Bibel in die Hand zu nehmen, nachzulesen, zu prüfen, was gepredigt wird, weil es ist dein Job, festzustellen, entspricht das der Wahrheit, steht das so in der Bibel drin, kann Gott das so gemeint haben. Und ihr könnt es auch gerne zu Hause nachlesen. Da meine Woche super voll war, ich sage mir jetzt mal nicht stressig, gibt es kein Handout. Also dann hätte ich nicht mehr schlafen dürfen und ich habe mich fürs Schlafen entschieden, wenn auch kurz. So, wenn dich irgendwas davon begeistert, schreib es dir auf. Die zwei Basisbibelstellen findest du in Matthäus 28 und Epheser 4. Das erste Buch im Neuen Testament und einer der Briefe von Paulus. Das sind so ja, die zwei großen Bibelstellen, die zum Thema heute Morgen passen. Nachdem Jesus Christus, wir feiern bald seine Geburt an Weihnachten, geboren, herangewachsen, seinen Dienst angetreten, schließlich gekreuzigt, gestorben war, ist er ja, das wissen wir, am dritten Tage auferstanden. Und nach seiner Auferstehung ist er vielen Menschen erschienen. Und bevor er dann zu Gott, dem Vater, in den Himmel zurückging, berichtet Matthäus uns Folgendes. Ich lese Matthäus 28, Vers 16, folgende. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Das ist wahrscheinlich heute Morgen genauso. Einige sind voller anbetenden Herzen hier und einige fragen sich, ist da was Wahres dran oder ist das nichts für mich mit diesem Gott? Und Jesus trat zu ihnen, sagt die Bibel, und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus hat einen Auftrag ausgesprochen und eine Ergänzung, und dann löse ich das mit den 97% auf, finden wir im Epheserbrief im 4. Kapitel. Und ich lese ab Vers 10. Der hinabgestiegen ist, die Rede ist von Jesus Christus, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Gott spricht hier von dem sogenannten fünffältigen Dienst. Über den reden wir heute Morgen nicht, da gibt es andere Predigten schon drüber. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Die sind dazu da, um die Heiligen, das sind alle Christen. Durch Christus werden wir heilig. Nicht, wenn irgendjemand in irgendeiner europäischen Hauptstadt das sagt, sondern ich meine das ganz freundlich. Also ich verstehe die Bibel an der Stelle einfach anders. Wir sind Heilige, wenn wir zu Christus gehören. Gott heiligt uns, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, mit ihm und für ihn zu leben. Und das anzunehmen, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Das heißt, diese Leute mit diesen komischen Bezeichnungen, Apostel, Evangelisten, Hirten oder das lateinische Wort hier ist Pastor, da kommt das Wort Pastor her, irgendwie wurde der Pfarrer draus. Menschen, die, wir sagen, vollzeitlich im geistlichen Dienst stehen, machen, so haben schlaue Leute, die das erforscht haben, statistisch belegt, gesagt, machen 3% der Christen aus. 100 minus 3, in dem Zahlenraum ist man in der Grundschule, weiß ich nicht mehr, 2., 3. Klasse, kriegen wir hin. 100 minus 3 macht? Hey, ihr seid wach. 97%. Das heißt, die 97% haben einen Auftrag und die 3% rüsten die 97% zu. Das heißt, die 3%, also ich gehöre dazu, oh mein Baby, schau zu, wie kannst du mir das jetzt da hinschreiben? Wo ist sie denn? Wo hast du denn das Kamerachen? Oh. Hi Grace. Das ist, Entschuldigung, das ist mein Baby. Die kann ich nicht mehr auf dem Arm halten. Die ist 1,63 Meter groß, 8 Zentimeter größer als ich, ist in Amerika seit 4 Monaten und jetzt ist sie live dabei. Das ist jetzt natürlich... Und da soll man als flexible, predigende Mutter noch beim Konzept bleiben. Oh, das ist schwer. Nee, das kriege ich hin. Ihr helft mir, oder? Ihr seid total nett und sagt ab und zu Amen und dann weiß ich, ihr seid ja auch noch da. Und wir kriegen das hin. Genau, also die 3% sind dazu berufen, die 97% auszurüsten, denen zu helfen, mit Gott zu leben, Gott besser kennenzulernen, sie zu begleiten. Wir segnen Menschen, wenn sie geboren werden, wir machen die Beerdigung, wir machen Seelsorge zwischendrin, wir helfen dem bei der Hand, wir tun viele Dinge. Es entbindet uns nicht von dem Auftrag aus Matthäus 28. Also mein Dorf, wenn einer es wagt... seine Vorurteile abzulegen und mit mir in Kontakt zu treten, dann kriegt er auch meinen Glauben erzählt. Das weiß bei uns im Dorf sowieso natürlich jeder. Aber versteht ihr, das entbindet mich nicht davon, Menschen auch selbst von Gott zu erzählen, ganz privat und ganz persönlich. Und wo immer sich mir Gelegenheiten bieten und ich empfinde, dass Menschen offen sind für dieses Thema, dann tue ich das voller Freude. Aber ich sage immer scherzhaft, alle meine Kollegen sind schon gläubig. Mein Chef ist Christ, meine Mitarbeiter sind Christen. Also da gibt es auf der Arbeit, kann ich nicht viel evangelisieren, das ist hoffnungslos. Aber ihr seid da draußen. Und bei vielen Menschen, bei vielen Christen ist es so, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland so ist, das ist ein Amerikaner, der das Buch geschrieben hat, da gibt es natürlich auch mehr Menschen, die wirklich ein Leben mit Jesus ernst nehmen als bei uns. Bei uns ist man Mitglied in der Kirche, hat aber im Alltag mit Gott nichts zu tun. Darf ich das so ehrlich sagen? Das ist die Realität in Deutschland. Da ist nicht viel Leben da in den Häusern von Montag bis Samstag. Da rechnet man oft nicht mehr mit Gott oder betet auch nicht mehr zu ihm. Daran wollen wir als Christuszentrum was ändern. In Amerika gibt es viele und viele sind eben auch dort nicht Vollzeitler. 97% sind in weltlichen Berufen oder als Eltern zu Hause. Sind die jetzt weniger wert? Lebt man weniger leidenschaftlich für Gott, nur weil man Ingenieur ist oder Sekretärin oder... Krankenschwester? Nein, überhaupt gar nicht. Und darum geht es heute, nämlich die Menschen zu ehren, die da draußen Salz und Licht sind. Und dazu zählt auch deine Familie. Mein großer Sohn ist jetzt in der Oberstufe und er hat ganz nach seiner Mutter, hat fast die Leistungskurse gewählt wie ich. Ich hatte Sozi, Englisch und Mathe. Er hat Sozi, Englisch und Physik. Also, ich war gut in der Schule, ich war das Mädchen, wo die Eltern immer sagten, so wie die Iris musst du das machen, das ist jetzt kein Witz, gell Mama? Aber Physik, wo ich dann dachte, oh Raffi, echt Physik? Und der liebt das Fach, der hat einen tollen Lehrer, also ich schnall da immer ab. Und wenn ich ihn dann abhole, dienstags um kurz nach 4:30 von der Schule, dann sage ich, und? Gesetze der Trägheit und oh, was sieht da alles so cool. Und dann denke ich manchmal vielleicht... wäre es doch was geworden mit Physik und mir, aber egal, aber ich wollte euch ja was anderes erzählen, ich darf mich jetzt nicht so viel verplaudern. Sozialkunde, Leistungskurs, Frauenrechte. Und ich habe dann gelernt, dass politisch korrekt und inhaltlich erwünscht, auch in der Klausur, die dann geschrieben wird, eine bestimmte Meinung vorgeschrieben ist. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, die uns vormachen will, sie sei tolerant. Aber eigentlich sind wir von einer Diktatur der Intoleranz geprägt, wenn du jemand bist wie ich, der konservativ und von der Bibel herkommt und solche hässlichen Sachen sagt wie, ich bin gerne bei meinen Kindern gewesen, als sie klein waren. Ich hätte die auch zwischendrin gerne mal auf den Mond geschossen, das ist wohl wahr. Aber ich wollte dabei sein, als sie das erste Mal auf ihre Füße kam. Hier die 2 7-Monatler, wahrscheinlich stehen die noch nicht, vielleicht so im Sitzen anfängt. Die Grace war 11 Monate und ich war live dabei. Kein anderer, keine Tagesmutter. Und man kann anderer Meinung sein und ich gehe gerne arbeiten und ich bin auch nicht bescheuert und ich habe auch einen Beruf gelernt und versteht mich richtig. Aber ich glaube, es ist etwas Wunderschönes, wenn man sein Kind gerade in den ersten Jahren selbst erzieht und nicht mit der letzten Presswehe der Leiterin der Tagesstätte das Baby in die Arme schießt. Amen. Das ist nicht modern im Sozialkunde-Leistungskurs, das ist nicht modern in den Medien, die uns was anderes prägen. Aber ich sag dir was, als Frau, du bist nicht doof und du bist nicht wenig wert oder so. Wer hat das gesagt? Wer sagt das, dass Kinder zu erziehen irgendwas Zweitklassiges wäre und dass wir Leute brauchen, die das studieren? Die haben vielleicht bestimmte pädagogische Aspekte gelernt, die mir als Laie fremd sind. Aber ich weiß nach ein paar Wochen, ob die weinen, weil die Zahnschmerzen haben, weil die Zähnchen kommen, ob sie Hunger haben, ob sie schlecht drauf sind oder ob sie in die Windel gekackt haben. Gut, das merkt der andere auch. Aber also ihr versteht schon. Die Mütter übersetzen dir das Geheule. Die sagen dir genau, was los ist. Und das finde ich gut. Ich will auch nicht oder hätte nicht gewollt, da passiert da jetzt nichts mehr. Gott bewahre. Ich hätte nicht gewollt, dass mein Kind sagt, also bei uns haben die Erzieherin geduzt, aber mit dem Nachnamen angeredet, was weiß ich, Frau Müller, sondern die soll Mama sagen oder die soll die Sachen hören, die bei uns zu Hause gesprochen werden. Und all die ekligen Ausdrücke, die wir uns abgewöhnt haben, die da draußen sind, die können ja auch mit 4 noch lernen. Das ist schon früh genug. Okay, das war jetzt ein kleiner Ausflug. Wir sind bei den 97% und ich zähle Eltern, die ihre Kinder selbst erziehen, einfach mal mit dazu. Ich war eine Zeit lang traurig, als unsere 2 Großen klein waren. Und der Bernd hat die Bibelschule in der Gemeinde gemacht, diese Videobibelschule. Er hat ja vorher auf dem theologischen Seminar das gemacht und da nochmal. Und ich dachte, boah, das kannst du irgendwie nicht. Und es ist so traurig als Mutter. Man nimmt sich zurück, vieles kann man nicht. Man opfert eigene Wünsche und Sachen erstmal auf zugunsten der Kinder. Und dann hat Gott irgendwie zu mir gesagt, Iris, du bist zwar nicht in einer Bibelschule, sondern du bist die Chefin einer Bibelschule, wo 2 und dann später kam Nummer 3, wo 3 Schüler drin sitzen. Und die lernen bei dir live zu Hause, wie ein Leben mit Gott aussieht. Und du bringst denen bei, wie Gott ist und hilfst ihnen dabei, Gott kennenzulernen. Und wie cool ist das denn? So, das war eine völlig neue Perspektive. Also es ist wertvoll, was du tust. Ich suche mir jetzt noch ein paar schöne Sachen raus, die ich euch sage. Und dann binden wir den Sack irgendwie zu. Viele der biblischen Helden, vielleicht hast du so noch nie darüber nachgedacht, ich habe das auch erst gemacht, als ich das Buch von dem Mann hier gelesen habe, der hat mal versucht, Pastor zu sein, hat aber dann gemerkt, das ist überhaupt nicht seine Berufung. Und ist in die Wirtschaft gegangen, hat eine Firma gegründet, hat in der Firma 5 Jahre lang Erweckung erlebt mit Hunderten von Mitarbeitern, wo richtig was abging. Und er sagt, ich zitiere ihn, Robert Fraser, hast du schon einmal jemanden sagen gehört, ich bin von Jesus begeistert, so von Jesus begeistert, dass ich unbedingt in die Wirtschaft gehen muss? Warum sagt das niemand? Weil die meisten Christen stillschweigend annehmen, dass sich Berufe in Wirtschaft, Politik oder Kunst und die Leidenschaft für Jesus gegenseitig ausschließen. Das ist ein Irrtum. Zu Beginn meiner Karriere begriff ich nicht, dass ich meine Leidenschaft für Jesus als Ingenieur ausleben kann. Und dann schreibt er, viele der biblischen Helden waren keine Priester, keine Vollzeitler. Lass uns ein paar Beispiele kurz betrachten. Abraham war Viehzüchter und Geschäftsmann. Josef war ein geschickter Manager. Josua und Kaleb waren Generäle. David war Hirte, später General und König. Daniel und Nehemia waren Regierungsbeamte. Und die haben Geschichte geschrieben mit Gott. Die haben ihre Umgebung geprägt mit ihrem Glauben. Ich lese euch ein Beispiel aus dem Buch. Aus der Bankenwelt. Da sind wir natürlich ganz skeptisch. Ne? Der Bernd hat über Korruption in Afrika gerade gesprochen. Und irgendwie war doch da neulich hier was in der Region, auch in den Nachrichten. Wei, wei, wei. Aber es geht auch anders. Wir gucken uns jetzt mal nicht das Ja, aber, sondern was könnte man sagen, das Ja trotzdem und genau. Wenn ein Nichtchrist mit einem Christen zusammenarbeitet und beobachtet, dass er oder sie arbeitet, als gelte es dem Herrn, Zitat Kolosserbrief, dann öffnet sich sein Herz. Es entwickelt sich Vertrauen. Persönliche Zeugnisse, selbst holprige und ungeschliffene, fallen ins Gewicht, wenn man die Christen kennt und respektiert, die diese Zeugnisse ablegen. Authentischer Glaube im Kontext einer echten Beziehung macht stets einen tiefen Eindruck auf die Herzen der Menschen. Einer meiner Freunde leitet eine Bank in Minnesota, die sich zu einer der schnellst wachsenden Banken des Landes entwickelt hat. Aber noch erstaunlicher ist, dass in den ersten 18 Monaten nach Eröffnung der Bank 102 Personen zum Glauben gekommen sind. Und das wohlgemerkt in einer Bank. Als eine weltliche Zeitschrift einen Reporter schickte, um über die Bank zu berichten, übergab auch der Journalist sein Leben an Jesus Christus. Als sie einen Fotografen schickten, bekehrte er sich ebenfalls. Vor kurzem kam eine Delegation von Bankern aus einem kommunistischen Staat in unser Land, um das amerikanische Bankwesen zu studieren. Sie sprachen im Büro meines Freundes ein Übergabegebet an Jesus Christus. Der Arbeitsplatz ist ein großes Erntefeld. Billy Graham hat gesagt, ich glaube, dass Gott in nicht allzu ferner Zeit durch Christen an ihren Arbeitsplätzen Großes tun wird. Vielleicht gehörst du genau dazu. Ein Lob auf die Handwerker, das lese ich euch auch noch vor. Das hat mir auch gut gefallen. Wie viele Handwerker haben wir denn da? Gibt es Handwerker? Sehr schön. Das ist für euch. Die meisten Bibelkenner können nicht sagen, wann jemand zum ersten Mal vom Geist Gottes erfüllt wurde. Sie sind überrascht, wenn sie erfahren, dass dies beim Bau der Stiftshütte geschah. Da heißt es in der Bibel, und der Herr redet zu Mose und sprach, siehe, ich habe mir mit Namen berufen, Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hurs, das ist jetzt nicht Herr der Ringe, das ist Bibel, ne? So zum Verständnis, vom Stamm Juda und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, hört gut zu, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten. Auch mit der Fertigkeit zum Schneiden von Steinen, zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei habe ich ihn begabt, damit er in jedem Handwerk arbeiten kann. Wie cool ist das denn? Wenn du gut bist in deinem Handwerk, dann warst du wahrscheinlich nicht nur fleißig, das zu lernen, sondern Gott hat dich gesegnet mit Fähigkeiten, die anderen Leuten fehlen. Mir zum Beispiel. Ja, es ging um Handwerk. Gibt es so etwas, fragt er hier dann, wie einen gesalbten Buchhalter, Melanie, gesalbte Finanzbeamte, für die beten wir alle. Ne? Eine Bekannte von mir gehört zu den leitenden Wirtschaftsprüfern einer der 5 großen amerikanischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Sie hat eine erstaunlich innige Beziehung zu Gott, steht in stetiger Verbindung mit ihm und betet auch während der Arbeit. Eines Tages stach ihr während einer Prüfung eine bestimmte Zahl ins Auge und sie wusste, dass etwas nicht stimmte. Trotz intensiver Recherchen konnte sie keinen Fehler entdecken. Das sind die Momente, wo du es dann hast, Buchhaltung zu machen. Aber sie blieb von ihrem Eindruck überzeugt. Sie berichtete ihrem Vorgesetzten von dem Verdacht. Er wollte wissen, warum sie argwöhnisch war. Und als sie einräumte, dass Gott es ihr gezeigt hatte, verdrehte er die Augen und stöhnte. Trotzdem behielt er den Bereich wachsam im Auge. Einige Zeit danach wurde im Zusammenhang mit den Zahlen ein massiver Betrug entdeckt. Es gibt durchaus Handwerker der Buchhaltung. Ja, und noch viele Beispiele, die müsst ihr dann, wenn es euch interessiert, selber nachlesen. Sei ein Priester, sei ein Repräsentant Gottes in deiner Familie und an deinem Arbeitsplatz. Die Bibel spricht 3-mal davon, dass er sich wünscht, dass seine Leute, dass sein Volk, was ist ein Volk von königlichen Priestern. Da gibt es eigentlich keine Laien, da ist jeder gefragt. Jeder kann Gott, seine Gegenwart und sein Wort anderen Menschen weiterbringen. Rick Joyner hat mal gesagt, dass über 90% der Pastoren im Berufsleben stehen, weil dort die Leute sind. Gleiches gilt für Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer. Wir nennen die heute im modernen christlichen Slang Marketplace-Dienstgaben. Die stehen im säkularen Berufsleben. Einige werden vielleicht gesalbte Unternehmen aufbauen. Andere schaffen geistliche Oasen mitten in weltlichen Einrichtungen und Organisationen. Ich weiß noch, als ich auf der Verwaltung gearbeitet habe und ich habe mit Menschen zu tun gehabt, die abhängig waren von Sozialhilfe, habe die von versucht, in Arbeitsstellen zu vermitteln. Das ist heute, sind die Gesetze alle anders und die Behörden haben sich zum Teil zusammengeschlossen. Das waren so die ersten Anfänge, wo man das versucht hat. Ich habe also mit vielen schwierigen Lebenssituationen zu tun gehabt und auch mit teils aggressiven Leuten, teils heftige Dinge erlebt da auf dem Amt. Und ich weiß noch, einmal kam jemand, wir haben ja auch mit dem Arbeitsamt, hieß es damals noch, zusammengearbeitet und der Mann war Christ. Und ich weiß noch, wie ich mich an diesem Arbeitstag gefühlt habe. Ich weiß nicht, wo du arbeitest oder wo du stehst, aber das war wie wenn der Himmel die Erde berührt. Also versteht ihr das? Da war einer, der auch mit Jesus geht, der so ein Stück Licht in mein Büro reingebracht hat und nicht das übliche Schwere und Harte und natürlich auch gibt es Sozialbetrug, da stößt man natürlich dann auch drauf und man kann sich aufregen oder verzweifeln. Und einfach einen Bruder im Herrn, einen Menschen gegenüber zu haben, der wie du an Gott glaubt auf der Arbeit, das kann schon ganz viel ausmachen. Oder wenn ihr zwei seid, trefft euch in der Mittagspause zum Gebet oder so. Sowas haben wir auch gemacht damals. Unterschätze nicht die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Und vielleicht, das ist mein Appell an dich zum Schluss, setz doch die Brille ab, die du trägst auf deine Arbeit und zieh eine neue Brille an. Glaub nicht, dass du da bedeutungslos bist, sondern glaub, dass du geistlichen Unterschied machen kannst für die Leute. Viele Leute um dich herum, wir hatten heute solche Eindrücke, sind geprägt von Hoffnungslosigkeit. Antriebslosigkeit, haben ihre Lebensbalance verloren in einer medienüberfluteten Gesellschaft. Viele haben gar keinen inneren Frieden, leben in Angst und Verunsicherung, haben vielleicht Angst, ihre Arbeit zu verlieren, nicht mehr für die Familie sorgen zu können. Viele fühlen sich verwundbar auf der Arbeit, resignieren, ergeben sich vielleicht in Leben ohne Risiken oder in die Abhängigkeiten von anderen, trauen sich nicht zu, Gestalter ihres Lebens zu sein, vielleicht nochmal was völlig anderes zu machen, Träume zu verwirklichen, die sie hatten, als sie noch ja, so klein nicht vielleicht in der Schule waren. Was willst du denn mal werden? Dann sagt man vielleicht noch das Große und irgendwann hat einen die Realität, der Alltag überwältigt und man fühlt sich in einer Mühle. Du kannst einen Unterschied machen. Du kannst auch einen Unterschied machen in der Gemeinde. Wir haben drei kleine Persönlichkeiten, kleine, nicht junge Persönlichkeiten gesegnet. Du kannst einen Unterschied machen in der Gemeinde, indem du dich einbringst. Du bist wichtig. Du bist nämlich die Mehrheit, du bist berufen, das Werk des Dienstes zu tun, sagt die Bibel. Und ich lass mich dir mal ganz provokant die Frage stellen, wenn alle in Bezug auf Gemeinde so handeln wie du, wie wird Gemeinde dann in 50 Jahren aussehen? Wird es noch Gemeinde geben? Welche Berufung hast du und was kannst du beitragen, das Reich Gottes in und außerhalb der Gemeinde voranzubringen? Das ist deine Challenge von heute Morgen, neudeutsch gesagt. Mein letzter Punkt, dream big, act small, habe ich geklaut von Leo Bigger, hat mir gefallen, der Satz. Das sind Schweizer, die Schweizer, wir hat's erfunden, die Schweizer, genau. Dream big, act small, zu gut Deutsch, träume groß und handle klein. Brich die Schranken in deinem Denken, was alles nie auf deiner Arbeit passieren kann. Ich meine, auf dem Dach ist man natürlich Gott noch näher, aber... Wo auch immer du arbeitest, auch im Erdgeschoss, ist die Gegenwart Gottes da. Und vielleicht träumst du davon, dass du Einfluss nehmen kannst, aber du kannst nicht viel tun. Du hast vielleicht einen Chef, der dir untersagt hat, über den Glauben zu reden. Das ist ja auch, kann man ein Stück weit verstehen. Man will keinen belästigen, man will die Kunden nicht verprellen und die anderen Mitarbeiter nicht sauer machen. Aber du kannst kleine Dinge tun. Du kannst zum einen zu Gott jeden Tag sagen, Herr, ich bin bereit. Und wenn da was ist, was ich tun kann, dann will ich das tun. Und manchmal sind die kleinen Handlungen so wie folgende. Wer hat denn schon Hunger? Die Bibel sagt ja, schmeckt und seht, dass der Herr hier die lächeln freundlicher. Das gehe ich auf die Seite. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. So im Kaufhaus findest du es Leberwurst oder Gouda. Geht auch beides, ja. Wer nicht bittet, der empfängt. Also der Ton. Ich muss schnell weitergehen. Hier, der Alex sieht auch total hungrig aus. Die Bibel sagt, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Vielleicht gibst du nur ein Appetithäppchen weiter, weil du sagst, du, ich bete für dich, wenn dein Kollege dir erzählt hat, dass es gerade scheiße ist zu Hause, weil die Ehe irgendwie kracht. Der Pastor will, soll man dem Opfer geben? Na gut. Die 3% da kriegen auch was und die 97%. Gib einfach mal, genau, Heike, das ist die Frau der Praxis, die mit den vielen Tannenzapfen, Kiefernzapfen. Vielleicht verteilst du nur Appetithäppchen. Vielleicht bist du nur die Person, die nicht negativ redet und alle Leute fertig macht, sondern du bist der, der in der Kantine, am Pausentisch oder wo auch immer sagt, hey, du hast einen schönen Pulli an oder wie du den Job da erledigt hast, das ist klasse. Oder hier den Patienten auf dem Zahnarztstuhl, die Angst nimmst durch ein freundliches Wort. Wie cool ist das denn? Ich meine, ich habe den besten Zahnarzt der Welt, das weiß man ja, aber hey, wir können einen Unterschied machen. Du kannst einen Unterschied machen, du bist wichtig und du bist da draußen. Amen. Amen. Ich habe gesagt am Anfang, als wir die Kinder gesegnet haben, wir geben Gelegenheiten, das machen wir jeden Gottesdienst, weil wir das für die wichtigste Sache auf der Welt halten. Wir geben an jedem Gottesdienst gegen Ende die Gelegenheit, Jesus, Gott, zum Regisseur des Lebens zu machen. Das möchte ich jetzt auch tun. Ich lade euch und sie ein, bitte steht doch mit mir auf für einen Augenblick. Jemand sagte mal, das gefährlichste Wort auf der ganzen Welt, das gefährlichste Wort, das es gibt, heißt morgen. Morgen. Morgen heißt die Straße, die in eine Stadt namens Niemals führt. Morgen ist die verriegelte und verrammelte Tür, die Menschen außerhalb des Himmels lässt. Gott warnt uns, dass uns nur wenig Zeit bleibt. Ich habe keine Ahnung, wann diese Welt aufhört zu bestehen, aber deine oder meine Welt, Stefanie Tücking ist gestorben, habe ich gelesen, mit 56. Man weiß es nicht, wie lange es dauert. Es kann schneller da sein, als wir denken. Und in der Ewigkeit spielen Facebook-Likes keine Rolle, haben Dinge keine Bedeutung mehr, die heute sich so aufblähen und scheinbar wichtig sind. Sondern die eine Frage, die du dann hoffentlich positiv beantwortet hast, ist die, hast du geglaubt, dass Jesus Christus als Sohn Gottes auf diese Erde gekommen ist, um deine Rechnung, die Rechnung deiner Lebensschuld zu bezahlen? Das ist die große Frage, die man dir an der Himmelstür stellt. Und die kannst du heute beantworten. Solange du atmest, kannst du die beantworten. Und es gibt im Himmel wie in den Gemeinden nur Freiwillige. Und es gibt eine Hölle, es gibt einen anderen Ort. Das ist doof und man mag das gar nicht sagen. Und das ist unangenehm, aber es ist, was die Bibel sagt. Wenn ich mich irre, habe ich nichts verloren. Aber wenn du dich irrst, wenn es so ist, wie wir das glauben als Christen, wie es das Wort Gottes sagt, wie schlimm wäre die Konsequenz dieses Irrtums und dann Gott außen vor zu lassen. Gott ins Leben zu holen, hat nichts mit Kirchenmitgliedschaft zu tun. Es spielt keine Rolle, wo man offiziell in einer Organisation ist. Es spielt eine Rolle, ob man Ja gesagt hat zu Gott. Und wenn du oder wenn sie das möchten, dann könnt ihr mir folgendes Gebet, was ich jetzt vorbete, einfach nachsprechen. Wenn du das wirklich willst, keiner muss. Und die es schon oft getan haben, hey, ihr könnt uns unterstützen und könnt das einfach wiederholen. Okay. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dass du für meine Schuld bezahlt hast. Mit dem Tod am Kreuz. Bitte vergib mir meine Lebensschuld. Lass mich dein Kind sein. Ich will dir folgen, dir vertrauen, von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir machen es heute so, bitte nehmt wieder Platz. Wenn jemand das zum ersten Mal gebetet hat, könnt ihr, während wir gleich das Abendmahl feiern, zum Bernd und zur Silvina gehen. Die möchten euch gerne was schenken. Es gibt immer, bei uns gibt es wie Weihnachten. Ne? Wer zum ersten Mal kommt, kriegt was. Und wer sagt, hey, ich will mit Gott echt durchstarten durch das Gebet eben, der bekommt von den beiden was geschenkt und die nehmen euch noch kurz zur Seite und beten einfach für euch nochmal. Und ihr seid tough und geduldig und währenddessen lese ich uns vor, was Paulus geschrieben hat im Brief an die Korinther in seinem ersten Brief. Dort heißt es, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Das bedeutet, man tut das nur, wenn man wirklich glaubt und wenn man es ernst meint und wenn man seine Sachen mit Gott auf der Reihe hat. Wenn ich merke, ich habe meine Sache mit Gott nicht auf der Reihe, muss ich nicht auf das Abendmahl verzichten, sondern ich kann am Platz mich bei Gott entschuldigen und kann sagen, Gott, es tut mir leid, ich weiß, boah, da ist noch was in meinem Leben, das muss ich bereinigen und ich bitte dich um Vergebung dafür. Und dann kannst du zum Abendmahl kommen. Und wenn du nicht glaubst, dann bleib einfach sitzen. Das ist keine Schande. Wir alle haben einen Weg gehabt hin zu Gott. Wir waren verschieden alt, wie jetzt die wir zur Gemeinde gehören, als wir Jesus Christus unser Leben gegeben haben. Das ist immer ein Prozess. Und man sollte nicht so tun, als ob etwas der Fall wäre, wenn es einfach nicht der Fall ist. Deswegen, jeder soll entspannt sein, zu gehen oder zu bleiben. Aber es ist keine Sache, Gott zu beweisen oder sich das zu erarbeiten. Es ist ein Geschenk. In den Himmel zu kommen, ist ein Geschenk. Da kommt man nicht mit Geld geben rein, da kommt man nicht durch fromme Werke rein, nicht durch Putzen für alle oder was auch immer, sondern durch eine Entscheidung, dass man sagt, danke Gott. Manchmal fällt es uns so schwer zu denken, dass es so einfach sein kann, zu Gott zu kommen, aber genauso einfach ist es. Und wir als Gemeinde sind dazu da, um das jedem Menschen zu sagen, der es hören will oder der aus Versehen irgendwo sitzt, wo wir es sagen und es gar nicht hören wollte. Weil es ist die beste Nachricht, die du haben kannst. Das Buch hier, deine Bibel zu Hause, staub sie doch mal wieder ab. Es ist ein geistliches Buch von einem geistlichen Wesen an ein geistliches Wesen an dich geschrieben. Und da steckt eine Menge drin, wovon du keine Ahnung hast, was wunderschön ist. Wenn man mit einem offenen Herzen die Bibel liest, kann man Schätze entdecken, wo Smaug, der Drache, vielleicht heute noch drauf sitzt, dir Angst macht und sagt, nee, hier kommst du nicht hin. Entdecke sie, sei mutig. Und Gott wird sich finden lassen von dir, wenn du ihn suchst. Das hat er versprochen. Gut, ich darf meinen lieben Mann und den Besucherservice und unsere Familie einladen. Wir fangen an, das Abendmahl zu nehmen, Brot zu nehmen, Traubensaft zu nehmen. Und dann lade ich euch als Gemeinde, als Versammlung ein, jeder, der glaubt, jeder, der an Christus glaubt, ist eingeladen, mit uns zu feiern, egal zu welcher Kirche du gehörst. So, lasst uns das jetzt beginnen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.